herzlich willkommen beim Podcast zum Volkswagen Inhouse Coaching SMB Next 360 Grad. Viel Spaß beim Zuhören.
Stell dir das mal für einen Moment ganz bildlich vor. Du hast seit Wochen einen Tisch in so einem absoluten Spitzenrestaurant reserviert. Die Erwartungen sind riesig. Du gehst an diesem Abend dorthin und das Essen ist eine absolute Offenbarung.
Mhm, Weltklasse.
Genau, Weltklasse. Jeder Bissen ist perfekt zubereitet. Eine echte kulinarische Meisterleistung. Aber hier ist der Haken an der Geschichte. Als du zur Tür hereinkamst, hat dich einfach niemand begrüßt.
Oh, das ist immer unangenehm.
Total. Du standest da erstmal ungeschickt im Weg herum. Dann hast du eine halbe Ewigkeit auf die Speisekarte gewartet. Die Person, die dich bedient hat, wirkte durchgehend gestresst und hat bei einer simplen Nachfrage echt genervt mit den Augen gerollt.
Ja, das kenne ich leider auch.
Und als du am Ende diese wirklich stolze Rechnung bezahlt hast, kein Lächeln, kein Dankeschön, du bist einfach zur Tür hinausgegangen und niemand hat auch nur Notiz davon genommen. Jetzt die alles entscheidende Frage an dich. Würdest du da jemals wieder hingehen?
Also ich vermute mal, die Antwort ist ein ziemlich klares Nein. Egal wie sensationell das Steak oder das Soufflé am Ende auf dem Teller war, der emotionale Nachgeschmack ist da einfach komplett ruiniert.
Ja, eben. Und es ist völlig verrückt, wie oft uns genau diese Dynamik im echten Leben begegnet. Und zwar völlig abseits der gehobenen Gastronomie. Wir haben uns für unseren heutigen Deep Dive nämlich ein echt spannendes internes Trainingsmaterial aus der Automobilbranche vorgenommen.
Genau, speziell geht es da um Autohäuser. Und um dieses große, oft etwas sperrige Schlagwort der Customer Journey.
Richtig. Die eigentliche Mission dahinter ist aber eine Frage, die wir uns in so gut wie jeder Branche stellen müssen. Warum stecken Unternehmen Millionenbeträge in perfekte, reibungslose technische Abläufe, nur um am Ende grandios zu scheitern? Und zwar einfach, weil sie den emotionalen Zustand des Kunden auf dieser Reise komplett ausblenden.
Ja. Das ist der springende Punkt. Der Kernsatz, der über diesem ganzen Material schwebt und der eigentlich eine philosophische Grundhaltung beschreibt, lautet schlicht und ergreifend: Der Kunde ist Gast, nicht Vorgang.
Wow. Der Kunde ist Gast, nicht Vorgang. Das klingt im ersten Moment wie ein netter Spruch, den man sich auf eine Kaffeetasse im Büro drucken lässt.
Definitiv. Aber wenn man anfängt, das wirklich konsequent zu Ende zu denken, dann stellt das den kompletten Alltag in so einem Betrieb völlig auf den Kopf.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Wie genau meinst du das?
Also um diese Haltung überhaupt erstmal greifen zu können, muss man sich die massive Kluft zwischen der Realität des Unternehmens und der gefühlten Realität des Kunden ansehen. Ein Autohaus oder eigentlich fast jedes größere Unternehmen organisiert sich naturgemäß in Strukturen.
Abteilungen und so weiter.
Richtig. Wenn man sich die internen Pläne ansieht, existieren da strikt getrennte Boxen. Da gibt es den Verkauf, den Servicebereich, die Ersatzteile, die Buchhaltung. Für das Management ist das logisch und notwendig. Jeder Bereich hat eigene Leitungen und eigene Budgets.
Klar, so funktioniert Unternehmenssteuerung. Man muss ja irgendwie Kostenstellen trennen und Verantwortlichkeiten zuweisen. Das ist ja völlig normal.
Ja, schon. Der fatale Denkfehler passiert aber genau dann, wenn diese interne Organisationsstruktur gedanklich auf den Kunden übertragen wird. Weil für den Menschen, der da zur Tür hereinkommt, existiert diese ganze komplexe Hintergrundstruktur überhaupt nicht.
Er sieht also keine Abteilungen.
Genau. Er sieht ein einziges untrennbares Gebilde. Mein Autohaus.
Er sieht also nur das Gebäude, das Logo an der Tür und die Menschen darin als einen einzigen Organismus.
Absolut. Und das führt zu einer enormen psychologischen Konsequenz. In der Konzeption wird das oft als Schwachstellenregel beschrieben.
Ah, okay. Schwachstellenregel. Was genau bedeutet das in der Praxis?
Stell dir vor, der Verkäufer liefert eine Meisterleistung ab. Die Beratung ist exzellent. Die Disposition im Hintergrund bestellt den Wagen in Rekordzeit.
Mhm.
Die Werkstatt macht das Auto fehlerfrei zur Übergabe bereit. Alles läuft zu 100% nach Plan. Und dann im allerletzten Moment an der Kasse sitzt dort eine Person, die extrem unfreundlich ist. Oder die den Kunden minutenlang ignoriert.
Oh ja, das kenne ich. Und dann erinnert sich der Kunde am Ende nur noch an diesen einen frustrierenden Moment an der Kasse. Weißt du, das erinnert mich total an eine Theateraufführung.
Theater? Wie meinst du das?
Naja, dem Publikum drunten im Saal ist es ja völlig, aber auch wirklich völlig egal, ob sich der Tontechniker hinter der Bühne vorher mit dem Lichttechniker über irgendwelche Budgets gestritten hat oder ob das Catering für die Schauspieler schlecht war.
Ja, stimmt.
Wenn mitten im emotionalsten Monolog des Hauptdarstellers plötzlich der Scheinwerfer ausfällt und die Bühne dunkel ist, dann ist das ganze Stück ruiniert. Die Illusion ist gebrochen und das Publikum geht enttäuscht nach Hause.
Genau das ist es. Und wenn das Licht ausfällt, rettet auch die beste Vorbereitung hinter der Bühne nichts mehr. Der Kunde kauft eben immer eine Gesamterfahrung. Keine Ansammlung isolierter Einzelleistungen von verschiedenen Fachabteilungen.
Wenn wir diese Reise des Kunden also wirklich als so ein fortlaufendes Theaterstück betrachten, wo beginnt diese Aufführung dann in der Praxis? Doch sicher nicht erst in dem Moment, in dem ich mich beim Verkäufer an den Schreibtisch setze, oder? Das ist ja vorher schon unglaublich viel passiert.
Genau. Die echten Kontaktpunkte, also die Touchpoints, fangen viel früher an. Weit bevor das erste persönliche Wort gewechselt wird. Interessant ist hier die Analyse von Bereichen im Material, die klassischerweise als reine Infrastruktur abgetan werden.
Zum Beispiel?
Die Website ist das eine. Wie intuitiv ist die Navigation? Aber dann geht es auch physisch weiter. Der Parkplatz.
Oh, der Parkplatz. Ein absolutes Reizthema.
Richtig. Finde ich als Kunde überhaupt einen Ort für mein Auto oder kreise ich schon gestresst herum und muss in zweiter Reihe parken? Wie sieht die Außenanlage aus? Liegt da Müll herum? Wie wirkt der allererste Schritt in den Empfangsbereich? All das sind Momente der Wahrheit.
Das bedeutet also, bevor ich auch nur einen einzigen Mitarbeiter fachlich bewerten kann, hat mein Gehirn unterbewusst schon ein halbes Dutzend emotionale Noten vergeben und eine Grundstimmung aufgebaut.
Exakt. Wir scannen unsere Umgebung permanent.
Wenn also buchstäblich jeder Millimeter dieser Reise zählt, vom ersten Klick im Netz bis zum Parkplatz, wo liegt dann der absolute Tiefpunkt für die Kunden? An welchem Punkt in dieser Kette brechen die meisten Leute emotional weg? Mein erster Impuls wäre sofort das Warten. Niemand hat Zeit, jeder hasst es, untätig rumzusitzen.
Ja, das ist tatsächlich der häufigste Irrglaube im gesamten Servicebereich. Die reine Wartezeit ist laut den Auswertungen in unseren Quellen gar nicht der primäre Auslöser für ein zerstörtes Kundenerlebnis.
Warte mal, da muss ich jetzt aber wirklich mal reingrätschen.
Nur zu.
Niemand, absolut niemand wartet gerne. Ob an der Supermarktkasse, beim Arzt im Wartezimmer oder eben im Showroom eines Autohauses. Das ist schlichtweg verlorene Lebenszeit. Soll mir das Dokument jetzt ernsthaft sagen, dass es einem Kunden völlig egal ist, wenn er da 20 Minuten auf einem viel zu weichen Sofa rumsitzt, nur weil ihn vorher jemand mal kurz nett angelächelt hat? Also, das kaufe ich nicht ganz.
Ich verstehe deine Skepsis total. Es geht aber keineswegs darum, dass Menschen plötzlich anfangen, Wartezeiten zu lieben. Der psychologische Unterschied, der hier in den Quellen gemacht wird, ist viel tiefergehender.
Okay, ich höre.
Was den Menschen extrem frustriert und regelrecht Stresshormone ausschüttet, ist nicht die vergehende Zeit an sich, sondern es ist das Gefühl der Unsichtbarkeit, die absolute Ungewissheit. Ignoriert zu werden ist für unser soziales Gehirn ein echtes Alarmsignal.
Ah, okay. Verstehe. Es geht also um dieses furchtbare, beklemmende Gefühl, wenn man in einem Raum steht und die Mitarbeiter schauen alle hochkonzentriert auf ihre Monitore, sie huschen an einem vorbei und tun so, als wäre man aus Glas.
Genau dieses Gefühl.
Man kommt sich dann vor wie ein Eindringling, der gerade den sensiblen Betriebsablauf stört.
Absolut. In diesem Zustand der sozialen Unsicherheit wird jede Minute Wartezeit im Kopf des Kunden doppelt und dreifach so lang wahrgenommen. Einfach weil der Körper unter Anspannung steht. Die Lösung setzt genau an diesem Punkt an und stoppt diese Stressspirale sofort.
Wie sieht diese Lösung aus?
Ein simples Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Herr Müller kommt in ein paar Minuten zu Ihnen. Das ist alles.
Echt? Nur das?
Ja, der Kunde weiß in diesem Moment, ich wurde gesehen. Das System hat mein Anliegen registriert. Ich bin sicher. Die Anspannung fällt sofort ab. Selbst wenn die eigentliche Wartezeit danach noch exakt die gleiche ist.
Das Faszinierende an diesem psychologischen Mechanismus ist ja, das ist ein absolutes Null-Euro-Investment. Ein kurzes Nicken im Vorbeigehen, auch wenn man gerade selbst drei blinkende Telefone auf dem Tisch hat, ein kurzer Blickkontakt, das kostet das Unternehmen keinen einzigen Cent.
Richtig, es gibt dafür keine Budgetfreigabe vom Vorstand. Aber der Hebel für die empfundene Kundenzufriedenheit ist einfach gigantisch.
Wahnsinn.
Es erfordert lediglich emotionale Aufmerksamkeit und die Erkenntnis, dass Service und Kommunikation nicht erst dann anfangen, wenn man sich formal am Schreibtisch gegenüber sitzt.
Gut, spielen wir das Szenario mal weiter. Wir haben den Kunden also erfolgreich sichtbar gemacht. Wir haben ihn empathisch durch den Termin begleitet. Die Inspektion ist durch. Das Auto glänzt frisch gewaschen auf dem Hof. Schlüsselübergabe, EC-Karte ins Terminal, Quittung. Der Kunde geht zur Tür. Bumm. Vorgang offiziell beendet. Ist das der Moment, an dem die Customer Journey endet?
Aus der rein prozessualen Sicht der Buchhaltung ist die Akte hier geschlossen. Aber aus der psychologischen Sicht des Kunden schnappt genau in diesen allerletzten Sekunden die gefährlichste Falle überhaupt zu.
Oh, hier wird's nämlich wirklich interessant. Wenn ich das richtig verstehe, reden wir hier über die unproportionale Macht des letzten Eindrucks.
Ganz genau. Der erste Eindruck entscheidet darüber, ob wir uns im Moment wohlfühlen und uns öffnen. Aber der letzte Eindruck ist derjenige, der die langfristige Erinnerung im Gehirn buchstäblich abspeichert.
Wie nennt man das nochmal?
Das Phänomen nennt sich in der Verhaltenspsychologie die Peak-End-Rule. Wenn die Abwicklung am Ende, also Auto ist fertig, Rechnung wird bezahlt, Schlüssel rübergereicht, kurzes Tschüss, völlig mechanisch, kalt und abrupt abläuft, dann wertet das ein ansonsten fantastisches Erlebnis im Nachhinein massiv ab.
Das ist exakt wie ein wahnsinnig tolles Date. Man hat tiefgründige Gespräche, die Stimmung ist super, man lacht zusammen. Und dann endet der ganze Abend an der Haustür mit einem völlig unbeholfenen, distanzierten Handschlag.
Perfekter Vergleich.
Man sitzt danach in der Bahn auf dem Heimweg und denkt sich, war der Abend doch gar nicht so gut. Habe ich mir das alles nur eingebildet?
Ja, ein liebloses Ende überschreibt die ganze emotionale Mühe, die man sich in den Stunden vorher gegeben hat. Um das zu verhindern, braucht es eine grundlegende Einstellung, die im Material als Haltung der Dankbarkeit beschrieben wird.
Wobei das Wort Dankbarkeit im Business-Kontext oft furchtbar aufgesetzt und esoterisch klingt. So nach dem Motto, vielen Dank für Ihren Einkauf, maschinell auf einen Kassenbon gedruckt.
Und genau das darf es eben nicht sein. Es muss tiefer gehen. Die Mitarbeiter müssen sich bewusst machen, was in der heutigen, hochkompetitiven Zeit wirklich passiert, wenn ein Kunde vor ihnen steht. Dieser Mensch hatte unzählige Alternativen.
Klar. Er hätte sein Auto online bei einer Direktbank finanzieren und irgendwo anonym im Netz bestellen können.
Richtig.
Er hätte für den Service zur deutlich günstigeren freien Werkstatt im Nachbarort fahren können. Oder er hätte ganz einfach die Marke wechseln können.
Hat er aber nicht. Er hat sich aktiv für dieses spezifische Haus entschieden. Er investiert dort seine wertvolle Lebenszeit und sein hart erarbeitetes Geld.
Das stimmt.
Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Das ist ein Privileg für das Unternehmen. Diese echte Dankbarkeit muss spürbar sein. Und um diese Haltung im Alltag greifbar zu machen, gibt es eine mentale Übung für Teams in den Quellen, die extrem wirkungsvoll ist.
Oh ja, der sogenannte Familientest. Das ist ein Konzept, das du, der uns gerade zuhörst, eigentlich sofort für deinen eigenen Berufsalltag adaptieren kannst. Völlig egal, in welcher Branche du arbeitest.
Absolut.
Die Vorgabe lautet, stell dir vor, der Kunde, der in diesem Moment durch die Tür kommt, ist keine anonyme Kundennummer. Es ist deine eigene Familie, deine Eltern, dein Partner, deine Geschwister, die dich heute unerwartet an deinem Arbeitsplatz besuchen kommen.
Und dann ist die Frage, würdest du deine eigene Familie 15 Minuten in der Ecke stehen lassen, während du angestrengt auf einen Bildschirm starrst?
Definitiv nicht. Und würdest du ihnen nach einem Termin den Autoschlüssel völlig wortlos und ohne Augenkontakt über den Tresen schieben und dich wegdrehen? Wenn die ehrliche Antwort auf diese Frage Nein lautet, dann hat man den exakten Punkt gefunden, an dem die echte Serviceverbesserung ansetzen muss. Es ist ein sehr schonungsloser Filter für das eigene tägliche Verhalten.
Ein brutaler, aber enorm heilsamer Realitätscheck. Gut, nehmen wir an, das gesamte Team hat diesen Familientest verinnerlicht. Der Kunde verlässt das Gebäude, fühlt sich wie ein geschätzter Gast, fährt glücklich vom Hof. Ziel erreicht? Dann können wir uns jetzt entspannt zurücklehnen und warten, bis in 3 Jahren der TÜV abläuft, oder? Das wäre der klassische aus den Augen, aus dem Sinnfehler. Die wahre Königsdisziplin der Kundenbindung fängt eigentlich erst in dem Moment an, in dem die Rücklichter des Autos in der Ferne verschwinden.
Okay, das musst du mir erklären. Wie halte ich diesen emotionalen Gaststatus aufrecht, wenn die Person physisch gar nicht mehr in meinem Gebäude ist?
Hier operiert das Material mit einer sehr klaren Formel für den Aufbau von Vertrauen. Die Gleichung lautet: Häufigkeit plus Relevanz plus Verlässlichkeit ergibt Vertrauen.
Häufigkeit plus Relevanz plus Verlässlichkeit, okay?
Genau. Vertrauen ist kein statischer Zustand oder ein Schalter, den man einmal umlegt. Es muss kontinuierlich gepflegt werden. Wenn man einen Kunden wirklich nur alle 3 Jahre anruft, weil man ihm gerade den neuesten Leasingvertrag andrehen möchte, dann hat man keine Bindung aufgebaut.
Man ist in seinen Augen dann lediglich ein Verkäufer mit einem eigenen Umsatzinteresse.
Richtig.
Das leuchtet völlig ein. Aber wie übersetzt man diese Formel sinnvoll in die Realität? Es gibt ja auch einen riesigen Unterschied zwischen Privatkunden, also B2C, und Geschäftskunden im B2B-Bereich.
Definitiv. Bei Privatkunden ist das Verhalten stark von Emotionen und konkreten Lebensereignissen getrieben. Die psychologische Hürde ist hier, im Gedächtnis des Kunden überhaupt präsent zu bleiben. Daher wird hier ein Rhythmus von etwa 6 bis 8 Kontakten pro Jahr empfohlen.
6 bis 8 Mal. Im ersten Moment klingt das für mich massiv. Was genau soll ich einem Kunden denn fast jeden zweiten Monat erzählen, ohne dass es komplett konstruiert wirkt?
Es geht darum, im sogenannten Relevance Set des Kunden zu verbleiben. Unser Gehirn filtert Informationen radikal aus. Wenn das Thema Mobilität aufkommt, soll dieses Autohaus die erste Assoziation sein.
Ah, verstehe.
Das funktioniert über nutzwertige und emotionale Aufhänger, die nicht sofort nach Verkauf schreien. Ein konkreter Tipp für den Fahrzeugcheck im Frühling, bevor es in den Urlaub geht.
Das ist praktisch.
Genau. Ein ernst gemeinter persönlicher Geburtstagsgruß, und damit meine ich keine generischen automatisierten Serienbriefe, oder eine Einladung zu einem lokalen Event. Man muss Anlässe schaffen, die einen echten Nutzen bieten.
Verstehe. Das Gehirn belohnt diese kleinen, nützlichen Interaktionen. Und wie sieht dieser Rhythmus auf der anderen Seite aus? Wenn ich an den B2B-Kunden denke, den Flottenmanager eines mittelständischen Unternehmens, der tickt doch völlig anders.
Oh ja, der Flottenmanager hat komplett andere Prioritäten. Der sucht keine emotionale Überraschung. Der sucht in erster Linie Kontinuität, Sicherheit und administrative Entlastung.
Macht Sinn.
Hier wird ein deutlich engerer Takt gefordert. Ein monatlicher Kontakt und mindestens einmal im Quartal ein persönlicher strategischer Austausch.
Monatlich. Okay. Aber der Fuhrparkleiter hat doch erst recht keine Zeit für freundliche Plaudereien am Telefon oder nette Geburtstagsgrüße.
Darum geht es auch gar nicht. Bei Geschäftskunden dreht sich alles um strategischen Mehrwert. Themen wie Fuhrparkoptimierung, aktuelle staatliche Fördermöglichkeiten für Elektromobilität, steuerliche Veränderungen oder clevere Ideen zur Kostenreduzierung im Betrieb.
Ah, es geht also eher um Beratung.
Richtig. Die Transformation, die hier stattfinden muss, ist der Wechsel vom reinen Lieferanten, der einfach nur Autos auf den Hof stellt, hin zum unverzichtbaren strategischen Partner, der dem Unternehmen aktiv hilft, besser zu werden.
Aber lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen. Wenn mein Autohaus oder meinetwegen mein Versicherungsberater sich 6, 8 oder 12 Mal im Jahr bei mir meldet. Also ganz ehrlich, da schrillen bei mir doch irgendwann die Alarmglocken.
Warum das?
Naja, ich denke mir dann, die wollen mir am Ende des Tages doch sowieso nur wieder irgendetwas verkaufen. Neue Scheibenwischer, eine Garantieverlängerung, was auch immer. Nervt diese Frequenz nicht irgendwann extrem?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand. Und die Gefahr der Überkommunikation ist enorm groß. Wenn der Kunde auch nur den kleinsten Verdacht schöpft, dass ein Kontakt nur dazu dient, ihm das Geld aus der Tasche zu ziehen, bricht das mühsam aufgebaute Vertrauen sofort in sich zusammen.
Genau das meine ich. Wie verhindert man das?
Um genau dieses Nervpotenzial zu navigieren, wird sehr strikt die 80-20-Regel angewandt.
Also 80% Mehrwert und nur 20% Verkauf.
Exakt so. 80% der gesamten Kommunikation nach außen müssen aus reinem, hilfreichem und uneigennützigem Mehrwert bestehen. Informationen, Hilfestellungen oder kleine Serviceleistungen, die dem Kunden konkret nützen.
Ohne dass man gleich die Hand auffällt.
Richtig. Ohne dass eine finanzielle Transaktion auch nur im Raum steht. Und nur in maximal 20% der Fällen darf man aktiv in Richtung eines Verkaufsangebots gehen.
Der psychologische Trick ist also, wenn ich ständig liefere und helfe, baue ich ein so tiefes Beziehungskonto auf, dass der Kunde völlig automatisch als erstes zu mir kommt, wenn dann tatsächlich mal ein konkreter Kaufbedarf entsteht.
Perfekt zusammengefasst. Es ist ein langfristiges Investment in die menschliche Beziehung. Und was dabei das absolut wichtigste Puzzleteil ist, diese gesamte Kette vom sauberen Parkplatz über den Blickkontakt am Empfang bis zur cleveren E-Mail-Kommunikation nach dem Kauf funktioniert nur unter einer einzigen Bedingung.
Nämlich?
Jeder einzelne Mitarbeiter muss verinnerlichen, dass er in jeder Sekunde ein Markenbotschafter ist.
Man kann die Verantwortung für das Kundenerlebnis also nicht einfach an die Marketingabteilung delegieren. Oder an den einen speziell geschulten Verkäufer.
Völlig unmöglich. Wenn der Auszubildende auf dem Werkstatthof rücksichtslos und mit quietschenden Reifen an einem Kunden vorbeifährt, isoliert der Kunde dieses Verhalten nicht.
Nein.
Nein. Er geht nach Hause und sagt am Abendbrottisch nicht, der junge Auszubildende war heute unhöflich. Er sagt, die Leute bei diesem Autohaus sind unmöglich. Das Unternehmen wird immer als ganzheitliche Entität wahrgenommen. Jeder trägt die volle Verantwortung für das Erlebnis.
Also, was bedeutet das alles für uns, wenn wir all diese Erkenntnisse aus unserem heutigen Deep Dive zusammenlegen? Ein Kunde erinnert sich Jahre später mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr an die exakte Summe auf einer Rechnung, die er bezahlt hat.
Absolut richtig.
Aber erinnert sich kristallklar an das Gefühl, das er in diesem Haus hatte. Er erinnert sich an den allerersten Eindruck, an die Art und Weise, wie er an der Tür verabschiedet wurde. Und vor allem daran, ob er als willkommener Mensch behandelt wurde oder als lästige Aktennummer, die den internen Prozess aufhält.
Ja, und die zentrale Erkenntnis, die dieses Material vermittelt, ist so fundamental, dass man sie sich eigentlich in jedem Unternehmen über die Tür hängen sollte.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Exzellente Kundenerlebnisse sind niemals das zufällige Resultat von ein paar engagierten Mitarbeitern. Sie entstehen aus einer gemeinsamen, tief verwurzelten Haltung heraus. Customer Experience ist keine isolierte Abteilung. Sie ist die gelebte Kultur des gesamten Unternehmens.
Es ist die Kultur. Es ist quasi die Luft, die das Unternehmen jeden Tag atmet.
Genau so ist es.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Aber wir entlassen dich, der uns gerade zuhört, natürlich nicht ohne einen letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken für den Tag. Wir haben ja vorhin intensiv über diesen gnadenlosen Familientest gesprochen.
Mhm.
Denk doch heute mal an deine eigenen beruflichen Interaktionen zurück. Oder an die, die jetzt gerade noch vor dir liegen. Das muss gar kein Verkaufsszenario im Autohaus sein. Das kann eine simple E-Mail an eine Kollegin sein, ein kurzes Status-Meeting im Büro oder ein Anruf bei einem externen Dienstleister.
Einfach jede Interaktion.
Genau. Wenn du diesen Familientest heute mal absolut rigoros auf deinen eigenen Alltag anwenden würdest, wie viele deiner heutigen beruflichen Vorgänge müsstest du morgen früh sofort anpassen, um die Menschen auf der anderen Seite wieder wie echte Gäste zu behandeln? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, bis dann.
Viel Erfolg bei der Umsetzung und bis bald. Ihr Team Inhouse Coaching.